Hi.
Hi.
Hi, Nathalie und alle anderen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Don't Call Me Mutti, dem Podcast mit den ständig wechselnden Intros. Für Menschen, die sich nicht auf eine Rolle festlegen lassen. Wir sind, wie bekannt, Pia und Nathalie. Wir haben Sixpack an Kindern zwischen 2 und 28 und wir haben einen Altersunterschied von 21 Jahren. Kabam.
Sehr gut gemacht.
Danke sehr.
So sieht's aus. Ich möchte als allererstes Anna grüßen. Liebe Grüße, Anna. Du weißt, du bist gemeint. Wir haben nämlich eine sehr, sehr liebe Nachricht bekommen. Da habe ich mich drüber gefreut. Und das wollte ich einmal kundtun an alle. Schickt uns alle bitte liebe Nachrichten, so wie die Anna.
Weil wir freuen uns wirklich drüber.
Ja, ich habe mich wirklich gefreut. Das war schön. Liebe Grüße.
Ja. Nathalie, wie geht's dir?
Ja, mir geht's ganz gut. Die Sonne scheint, deswegen nehme ich an, dir geht's auch sehr gut.
Ja,
du bist
danke.
Geladen.
Mhm.
Und vorletzte Woche hatten wir darüber gesprochen, dass ich gleich noch Van fahren muss. Beziehungsweise ich sage Van, wie soll man sagen? Das ist ein Van eigentlich,
ja,
ne?
Ja, es war ein Sprinter, es war ein Riesending.
Und das ist alles überstanden. Der Umzug ist geschafft, fast, weil ich jetzt noch mal neu einen neuen Stuhl und einen neuen Tisch brauche. Aber das passt in mein Auto. Und deswegen geht's mir gut. Das Gröbste ist geschafft. Ich bin diese Strecke gefahren und nochmal in Anknüpfung auch dann zur letzten Folge Freundschaft. Die Pia, kann ich jetzt allen sagen, war eine sehr, sehr, sehr gute Freundin.
Und die wird jetzt rot.
Du hast dein Fahrrad das Gegenteil von stehen und liegen lassen. Du hast es nämlich mitgenommen und bist dahin gefahren, wo dieser Van für mich bereit stand. Bist dahin gefahren, hast das Fahrrad fachmännisch in den Van da hinein manövriert und hast mich begleitet, damit ich das nicht alleine machen muss.
Ja, und was mir dazu eingefallen ist, ich glaube, ich bin weniger eine gute Freundin, als ich habe mich so gefreut, dass du dann auch echt zugegeben hast, dass du das nicht gerne alleine machen möchtest. Weil das hatte ich zuvor nicht so verstanden im Vorfeld. Wir hatten ja in dem Podcast zuvor auch über Freundschaft etc. geredet und da kam öfter vor, dass du gesagt hast, ja, und dann will man ja cool sein etc. Und als wir dann rausgegangen sind, warst du plötzlich nicht mehr cool. Und ich habe verstanden,
erzähl das keinem.
Doch, das ist wichtig. Das ist auch in der Freundschaft und grundsätzlich ist es wichtig, dass man zugibt, ich habe da jetzt Angst. Ich mag das nicht alleine machen.
Ja.
Und jeder normale Mensch, glaube ich, wird dann sagen, hey, dann helfe ich dir. Dafür muss man aber zugeben, dass es einem unangenehm ist.
Ja, das war auch gar nicht so das Problem. Das ist, glaube ich, so die Gratwanderung, dass ich jetzt auch nicht dir das aufbürden möchte. Beziehungsweise ich habe wirklich nicht erwartet, dass du sagst, ich fahre jetzt mit. Und manchmal sage ich das dann auch einfach ganz viel laut, dass es so aus meinem Kopf rausgeht und die Gedanken dann so in der Luft herumschwirren können.
Mhm, laut
vielleicht
denken.
Ja, aber ja, du bist da mitgekommen und...
Aber es ging gut, es war cool. Ich freue mich auch wirklich, ich freue mich total, dass wir das zusammen erlebt haben. Das war schön.
Und vor allem, jetzt denke ich mir, ja klar, sollen wir uns nicht diesen Sommer, habe ich zu meinem Mann die Tage gesagt, sollen wir uns nicht diesen Sommer einen Wohnwagen mieten und irgendwie so Urlaub machen?
Oh, es zieht Kreise.
Und er guckt mich so an, er so, du bist jetzt einmal so ein Ding gefahren. Ich so, ja, jetzt kann ich alles.
Sehr gut.
Naja.
Es scheint richtig gut ausgegangen zu sein.
Ja, nee, ich bin froh, dass also... Wie gesagt, das war so ein Graus. Das war so ein Graus. Aber gut, auch
ja,
das habe ich überlebt.
Ich kann es ja total nachvollziehen. Ich hätte es nie und nimmer gemacht. Also ich kann da nicht mal ordentlich Auto fahren, geschweige denn in so einem Riesenmonster-Teil. Und dann habe ich gedacht, du brauchst unbedingt jemanden, der da ein bisschen winkt und guckt, wie du raus und rein und so weiter. Und einfach jemand, der daneben sitzt. Und dann haben wir das so gemacht.
Ich bin auch über den dritten Gang nicht hinausgekommen, glaube ich.
Ja, es war nicht weit und es war alles gut. Ja. Du hast es super gemacht.
Dankeschön.
Wirklich.
Wie geht's dir?
Ja, mir geht's auch gut. Ich weiß ja nicht, ob ich diese Sache ansprechen soll, die mich wirklich beschäftigt. Wenn der Podcast rauskommt, wird da schon Gras darüber gewachsen sein. Aber weißt du, was ich hinaus will ungefähr?
Nein.
Grausige Sache, gestern passiert. Amoklauf in Graz.
Ach so, okay, ja.
Also meine Unistadt, die Stadt, wo meine Tochter gerade studiert, also wirklich meine Heimat und... Ich habe es halt von einer Freundin erfahren, die so ganz vorsichtig gefragt hat, dein Sohn ist doch in der Schule in Graz. Die hatte das verwechselt, da ist de facto in der Schule in Italien. Meine Tochter ist auf der Uni in Graz und ich, warum? Ja, nee, nicht so, aber was denn los? Und dann habe ich das gegoogelt und das ist halt einfach richtig grausig und richtig schrecklich. Und ich fand es aber andererseits so berührend und lieb, wie dann die Nachrichten langsam eintrudelten von Freunden, so alles okay mit deiner Tochter, alles okay und so. Also das wird mich noch beschäftigen und ich kriege halt jedes Mal einen Schreck, wenn ich Nachrichten höre und Graz kommt in den Nachrichten. Das ist halt wirklich so meine Stadt.
Ich habe auch an dich gedacht und dachte dann aber, ja, nur weil Pia jetzt auch aus Österreich kommt, heißt es ja nicht, dass sie überall alle Leute kennt. Also ja. Ich wusste nicht, wo deine Tochter studiert.
Ja.
Deswegen dachte ich, das ist ja jetzt, also.
Ja, weiter weg. Nee. Ist auch im Prinzip von uns allen weit weg gewesen, aber wie gesagt, so dieses Gefühl, wenn du wieder Graz hörst und denkst, ja okay, die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwen kennst, der da irgendwie involviert ist, ist nicht so gering.
Mhm.
Ja, das ist was mich im Moment gerade beschäftigt.
Ja, und eigentlich, ich meine, du hast schon recht, ne? Wenn die Folge kommt, dann ist wahrscheinlich schon Gras drüber gewachsen,
ja.
Aber das ist irgendwie auch schade eigentlich, ne? Weil so...
Jein, ich glaube, es ist auch wichtig. Darüber haben mein Bruder arbeitet in Graz, wohnt nicht in Graz, aber arbeitet dort. Darüber haben wir auch gesprochen, über diesen Effekt, dass man ständig auf der Welt das Gefühl hat, alles geht einem so nahe, weil du in Echtzeit sofort sämtliche Details weißt.
Ja, aber auch so, ich weiß nicht, ich denke dann so von der Opferposition aus, es geht einfach weiter, die Welt dreht sich einfach weiter. Und dann denke ich, manchmal ist es doch dann schon ganz gut, wenn man dann zwischendurch nochmal wieder das so jetzt nicht hervorholt, aber sagt so, hey, das ist nicht vergessen und der Schmerz, der ist ja nicht einfach so weg und dann, ja, ich weiß auch nicht.
Ja, ich glaube, das ist dieses große Thema, das wir auch schon hatten, wie man mit Trauer von anderen Menschen umgeht. Für die dauert es natürlich viel länger und für dich geht das Leben so weiter und ich glaube, das ist das Schmerzhafte, diese Diskrepanz zwischen dir mit dem großen Loch neben dir und allen anderen, die halt einfach wieder ihr Leben aufnehmen und weitermachen.
Ja, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir darüber sprechen. Deswegen hat mich das jetzt so ein bisschen unverhofft getroffen. Nee, sorry.
Ja.
Aber es ist schon, wie macht man jetzt eine Überleitung?
Ja, ich sag, dass mich das beschäftigt, aber dass wir jetzt einfach auch zur Tagesordnung übergehen können, weil es bringt jetzt ja nichts. Ich wollte es einfach nur erzählt haben. Und ich glaube, das ist auch eine Lehre, dass man nicht unbedingt reagieren muss, wenn wer was Scheußliches erzählt, sondern einfach sagt, ich sehe dich, ich sehe das und danke, dass du es erzählt hast. Und brauchst mich jetzt nicht zu reparieren.
Ja, das finde ich gut. Dann gehe ich einfach mal zur Tagesordnung über. Ich habe nämlich eine Glanzstunde mitgebracht, aber nicht von mir. Die war geborgt. Ich war Zeugin und das hat mich so beeindruckt, dass ich dachte, das teile ich jetzt mal. Und zwar war ich letztens in einer Apotheke, das ist jetzt eigentlich egal, das ist nicht wichtig, aber die Apothekerin hatte eine Frage und hat dann dem Kollegen diese Frage gestellt.
Mhm.
Hat dann gesagt, so und so. Dann hat er geantwortet, aber falsch drauf geantwortet. Also der hat irgendwas anderes dann gesagt. Und wir haben das schon mal, nicht im Podcast, aber wir haben das schon mal drüber gesprochen, dass man auch ruhig mal im Weg sein soll. Und in dem Moment, wo er dann was anderes beantwortet hat, wäre, glaube ich, so die natürliche Reaktion oder so der erste Impuls zu sagen, nein, ich meinte das oder nee, ich meinte das so oder so. Und die hat ganz ruhig gesagt, du hast meine Frage nicht verstanden und hat dann nochmal gefragt, ein bisschen anders formuliert.
Ja.
Und das war ein simpler Moment, das war so gar nichts, ne? Aber ich stand da und war so beeindruckt davon, dass sie jetzt nicht gesagt hat, also und dann denke ich mal, gerade als Frau auch, ne, dass sie nicht gesagt hat, nein, du hast, so meinte ich das nicht.
Ich habe vielleicht formuliert, so ne, eine Entschuldigung.
Oder, ja, also so der erste Satz wäre für mich gewesen, so meinte ich das nicht. Und dass sie einfach sagt, nein, du hast meine Frage nicht verstanden.
Ja.
Und formuliert es dann anders. Dachte ich, krass, das möchte ich mir mitnehmen.
Wow, sie glaubt, für mich wäre das nichts. Für mich klingt es fast ein bisschen aggressiv.
Gar nicht. Die war komplett ruhig.
Mhm.
Die war auch nicht irgendwie angepisst oder gar nichts. Die hat einfach nur gesagt, und das war ja richtig, er hat das nicht verstanden.
Ja.
Sie hat das schon deutlich formuliert. Und dann nicht zu sagen, hey, ich nehme das auf meine Kappe hier, wenn du das nicht verstehst, ich mache das jetzt nochmal irgendwie anders, damit du jetzt nicht so komisch dastehst oder weiß ich nicht, sondern sie hat einfach ganz ruhig gesagt, nein, du hast es nicht verstanden, ich frage dich nochmal.
Mhm.
Anders, damit du es vielleicht jetzt verstehst. Ohne irgendwie einen Unterton, ohne irgendwie eine bestimmte Art dann so an den Tag zu legen. Und das hat mich nachhaltig beeindruckt.
Ja, cool. Waren die, kannst du sagen, wie die zueinander standen? Waren die gleich alt? War er jünger?
Die waren ungefähr gleich alt. Sagen wir jetzt mal plus, minus 5 Jahre oder so. Mhm. Ne? Aber ich würde schon sagen, die waren gleich alt. Und auch, ich glaube, Kollegen. Da war jetzt nicht der eine oder die eine dem anderen überstellt oder so. Und deswegen, also aber selbst wenn. Es ist war ja richtig. Ich wollte
einfach nur
jetzt
einordnen.
Ja. Und das, also da hat sie für mich, das war für mich so eine Glanzstunde, wo die richtig geglänzt hat. Und das wollte ich mitbringen.
Ja, so eine wertfreie, nette Kommunikation, die es auf den Punkt bringt, was Sache ist.
Ja,
das ist echt eine Kunst.
Ja, und aber auch für sich selber einzustehen, weißt du? Ja. Und nicht zu sagen, mit dieser Haltung von wegen, von mir kam das jetzt falsch und ich muss das jetzt anders machen.
Ja.
Sondern ich habe das schon richtig in die Welt hinausgetragen. Mhm. Und wenn das jetzt nicht so aufgefasst wird, dann muss ich es vielleicht nochmal anders machen. Aber im Original war es nichts Falsches daran.
Ja.
Und das fand ich gut, weil das kann man auch voll viel auf alles Mögliche übertragen.
Mhm.
Also auch gerade, weil man, das hatte ich in irgendeinem Kurs in der Uni, glaube ich, damals, dass halt besonders Frauen auch viele Füllwörter oder auch so ganze Phrasen irgendwie benutzen. Und damals sagte ein Dozent, also Studentinnen neigen eher dazu, bei einer Antwort dann mit oder so oder irgendwie sowas Ähnliches zu antworten, beziehungsweise den Satz zu beenden und das halt immer wieder relativieren, was sie sagen.
Mhm.
Oder auch in einem Arbeitskontext oder wo auch immer, dass Frauen dazu neigen, ich werde nichts pauschalisieren, aber dass sie schon mehr dazu neigen, das zu relativieren, was sie sagen.
Mhm.
Und das hat diese Apothekerin eben nicht gemacht.
Mhm.
Und das auf so eine ganz simple Weise, ohne dass es jetzt bitchy oder so rüberkam. Und das fand ich sehr gut.
Sehr cool.
Das möchte ich auch. Ich möchte auch so reden.
Ja, das wird dir auch gelingen.
Ja, es hat mir imponiert. Und das wollte ich mal für alle mitbringen, dass ich da jeder mal das so ein bisschen zu Herzen vielleicht nehmen kann. Ich denke da immer noch drüber nach, das ist ein paar Wochen schon her.
Ja, ja, schön. Ja, dann kommen wir direkt weiter zu unserem Fundstück.
Und zwar habe ich das auch schon eine Weile in meinem Archiv hier liegen. Und das war ursprünglich, bin ich dadurch darauf gestoßen, dass ich auf dem Spielplatz eine Mutter gesehen habe. Auch schon lange her, aber auch das wieder beschäftigt mich immer noch. Und die stand da, Baby in der Trage, Kleinkind auf der Wippe. Und ich meine, da muss man jetzt bedenken schon mal für dieses Bild, das Baby, was ist das? 10 Kilo? Schon.
Ja, kommt drauf an, wie alt sie ist, aber zumindest ist es ja auch jetzt kein was weiß ich.
Das war kein Neugeborenes.
Kein Sack, sondern das bewegt sich ja auch. Das ist ja
noch schlimmer.
Ja,
noch schwerer.
Ja, noch schwerer.
Na, sagen wir mal jetzt 10 Kilo. 10 Kilo vor der Brust.
Bewegendes Baby.
Dann das Kleinkind auf der Wippe, das mal so 17 Kilo gewesen sein vielleicht.
Ich kann es so schlecht schätzen, aber ich glaube, das ist jetzt einfach
alles. So um den Dreh. Und dann steht die da mit der Leichtigkeit der Welt, als wäre es gar nichts. Mit einer Hand stemmt die diese Wippe runter, dass ihr Kind wippen kann.
Ja.
Und ich habe die beobachtet und dachte mir nur, Mütter sind krass. Wie ultra stark die ist, dass die da mit Baby angeschnallt diese Wippe stemmt. Also die allein hat ja schon ein bisschen Gewicht, aber dann mit dem Kind da drauf, mit einem Arm stemmt die das mehrere Male, als wäre es nichts.
So, Moment. Verstehen du es trotzdem nicht wirklich. Du hast eine Wippe. Da sitzt das Kind auf der Seite, sagen wir mal, rechts und die Mutter steht dann links,
weil
da keiner sitzt. Okay.
Und sie kann da ja nicht sitzen, Baby.
Ja, und überhaupt wäre es ja viel zu schwer. Das würde ja dann.
Dann wird es wieder in die Beine gehen.
Dann wäre es eine Oberschenkelübung.
Ja. Aber das hat mir schon sehr imponiert. Und dann habe ich gedacht, dass, also wie stark Frauen einfach sind. Und da bin ich dann eben auf diesen Artikel gestoßen, der ist auch schon älter. Brauche ich jetzt auch gar nicht grob vorlesen, die Überschrift, die trifft es schon. 250 Kilo Baumstamm fällt auf kleinen Jungen. Mutter rettet ihn mit, in Anführungsstrichen, Superkräften. Also das war irgendwo in England und ja, fasst schon zusammen. Diese Mutter hat einfach, um ihr Kind zu retten, diesen Baumstamm hochgehoben. Und scheinbar ist es ja dann doch so, dass Mütter in bestimmten Extremsituationen einfach Kräfte entwickeln, die mich stark beeindrucken.
Ja. Ich kenne die Geschichte mit dem Baumstamm mit einem Stein.
Ja, wird es wahrscheinlich zuhauf geben.
Ja,
ne?
Ja.
Ich meine, so eine krasse Situation hatte ich jetzt noch nicht, aber ich musste dann letztens noch dran denken, da war ich auch wieder auf dem Spielplatz mit meinem Sohn und der wollte natürlich auf das große Klettergerüst, was halt noch gar nicht für ihn ausgelegt ist.
Mhm.
Jetzt ist es aber so, er kommt da hoch.
Ah, Pech.
Ja, und ich bin dann, also ich gehe jetzt erstmal pauschal aktuell nicht auf diesen Spielplatz, wenn nicht noch ein anderer Erwachsener dabei ist, weil ich das sonst nicht handeln kann.
Ja.
Weil dann ist der da oben, dann führt er aber so eine Hängebrücke entlang, die erstmal so breit ist, na, wie meine beiden Oberschenkel zusammen, nicht nur einer. Und hat dann nur so Seile am Rand, aber keine, wie soll ich sagen, kein Netz.
Ja,
und
ja,
diese
ja,
Seile, die sind...
Ich finde es super.
Ich höre nicht auf. Diese Seile. Die sind so weit auseinander. Nein, die sind wirklich so weit auseinander. Da würde ich durchfallen.
Ja, ja.
Ich.
Oh Gott.
Und ja, so. Das heißt, entweder muss ich mit dem Frust leben, wenn er da nicht drauf darf. Und dann auch wieder der Frust eines müden Kindes nach der Kita.
Mhm.
Oder ich gehe mit und muss ihn dann... Weil diese Seile dann auch so hoch, also der kommt da nicht dran. Der kann sich weder an der Seite festhalten noch oben.
Ja, aber du musst ihn halten.
Ich
dann
muss ihn halten an der Schulter, weil, also so unter der Schulter gegriffen, weil wo auch sonst. Ne?
Das bringt irgendwie alles gar nicht wirklich was, wenn was wäre. Es klingt als furchtbar.
Nee, pass auf. Und dann muss ich mich an der anderen Seite am Seil festhalten, balancieren, gebückt, weil die Seilhöhe natürlich für Kinder ausgelegt ist und nicht für mich. Und halte ihn an der Schulter, während er vorgeht. Ich balanciere da lang. Das haben wir dann auch, es war immer schrecklich, haben das dann zweimal gemacht. Und beim dritten Mal, kurz bevor es dann hochgeht, wieder auf diese Plattform, fällt er. Und was mache ich? Ich halte den fest.
Mit Bärenkräften?
Mit Bärenkräften. Wo kamen die her?
Ja.
Ich weiß es nicht. Sobald wir auf der Plattform standen, dachte ich nur, oh mein Gott, Panik jetzt nicht, ein bisschen übertrieben. Aber
ein bisschen weiche Knie schon.
Sehr weiche Knie. Aber in dem Moment, wo er rutscht und ich halte ihn, balanciere mich, halt mich noch fest.
Ja.
Und ich sag dir, niemand hat gewackelt in dem Moment. Ich, stark.
Super stark.
Also, und da, ja, da wird, ich kann mir vorstellen, dass es viele Leute gibt, die da auch schon mal so eine Geschichte irgendwie hatten, wo du einfach denkst, in dem Moment, wo dein Kind irgendwie fällt oder keine Ahnung, irgendwas ist, auf einmal... Holst du da was aus dir raus? Irgendeine Kraft?
Ich habe die Geschichte als Jugendliche erlebt, umgekehrt. Und es ist so eine schöne Erinnerung an meine Mutter. Dauert ein bisschen länger, darf ich sie erzählen?
Ja, wir nehmen uns die Zeit. Das ist unser Podcast, wir nehmen uns die Zeit.
Okay. Also die Geschichte ist die, ich lebte ja in so einem kleinen Ort in der Nähe von, wir hatten es schon, Graz. Graz ist ungefähr 50 Kilometer von dem kleinen Ort entfernt. Und ich bin zum Studium nach Graz gegangen. Und damals war es eigentlich noch klar, dass man da hinzieht. Heutzutage ist es oft so, dass die Leute eher pendeln. Aber ich wollte hinziehen und es war auch okay für meine Eltern. Nicht so sehr für meinen Vater, der war da total kompliziert und hat dann immer gesagt, nee, fahrt man mal ab, dann schreibst dich mal in der Uni ein und dann guckst du mal und dann können wir ja gucken, ob du ein Zimmer kriegst. Irgendwas. Also der war super, super zögerlich und super, super kompliziert. Der wollte einfach nicht, dass ich da weggehe. Und meine Mutter, die hat das total verstanden und hat gewusst, die Pia, die soll da, bevor das Studium losgeht, ihr Zimmer haben und die soll dahin. Und dann hatten wir auch ein Zimmer und dann kam der Tag meines Umzugs und wir standen da schon ziemlich fertig gepackt vor dem Auto und wollten losfahren. Wir haben noch nicht alles gepackt gehabt und dann kam mein Vater an, der das schon irgendwie mitgekriegt hat, dass wir da an dem Tag umziehen, aber der war irgendwie nicht so... im Boot und war halt super kompliziert und kam da an und sagt, ah, ihr fahrt jetzt schon, soll ich nicht mitfahren? Und da stand noch mein Fahrrad hinter dem Auto und wir hatten keinen Van, sondern wir hatten so eine wirklich normale Limousine mit so einer Kofferraumklappe, die so eine Klappe war und nicht so ein Kombi, sondern Klappe. So, und da stand das Rad. Und meine Mutter wusste, wenn mein Vater jetzt anfängt, noch irgendwelche Vorschläge zu machen und da mitzufahren, dann braucht man noch Stunden länger, dann fahren wir vielleicht gar nicht heute, dann ist es alles kompliziert und blöd. Und sagt, nee, alles gut, mach den Kofferraum auf, nimm das Fahrrad mit zwei Händen, wups, gib es mit Schwung in den Kofferraum rein, Deckel zu, ich sag, tschüss Papa, wir steigen ein und fahren James Bond-mäßig weg. Das war ein Gefühl, ich kann es dir nicht sagen, es war so cool. Naja, und dann kommen wir in Graz an und wollen auspacken. Wir haben zu zweit dieses Fahrrad nicht wirklich aus diesem Kofferraum gebracht. Also mit großer, großer Mühe. Ich weiß bis heute nicht, wie meine Mutter mit Bärenkräften so, das muss jetzt sein, sonst wird es richtig kompliziert. Wups, dieses Fahrrad in diesen Kofferraum da reingeschwungen hat. Cool, also cool. Das ist die coolste Erinnerung fast an meine Mama. So eine schöne Erinnerung.
Das macht mich jetzt schon fast traurig, dass mein Sohn diese Erinnerung nicht haben wird. Zwei.
Ja, das heldenhaft du musst ihm immer wieder erzählen, wie du ihn heldenhaft gerettet hast.
Ja, das war's.
Außerdem hast du vielleicht noch viele Möglichkeiten, heldenhaft einzugreifen.
Oh Gott, ich hoffe nicht.
Ich fürchte doch.
Ja, ich glaube es auch. Der ist letztens ist er mit dem Roller gegen eine Bordsteinkante und hat sich so richtig lang gelegt und mit zum Arzt und Pflaster auf der Stirn. Mit Helm, muss
ja,
ich sagen.
Ja, sehr gut.
Der ist aber bei dem Roller ist von dem, wie heißt das? Lenkstange.
Ja.
Es ist dann so ein bisschen eingebogen. Weißt du? Also die Lenkstange
durch
ist gerade.
Durch den Unfall oder?
Nein. Aber die Lenkstange, also die ist ja gerade da, wo man sich festhält und dann das Teil in der Mitte, was dann runtergeht zu diesem Skateboardartigen Ding, das ist so ein bisschen eingebogen.
Ja.
Und da, das ist dann, das hat dann genau den Helm quasi
gegen ihn gedrückt oder so ähnlich?
Ja, nee, das hat sich so unter den Helm, also der Helm, der war davor, aber das Eingebogene, das ist dann so reingebogen und dann zur Stirn, also so hat es ihn dann trotzdem erwischt.
Roller sind fiese Teile, finde ich. Da kannst du dich so schnell drüber legen, also
ja,
dass du praktisch über den Roller hinweg segelst. Auch bei diesen Elektrorollern kann ich wirklich nur warnen. Da sind schon auch Erwachsene gesegelt.
Oh, da habe ich auch schon Storys gehört.
Ja.
Naja, aber darum soll es nicht gehen. Das war mein Fundstück. Wir kommen zu unserem Thema.
Genau.
Wir hatten in der letzten vorletzten Woche, letzte Folge, ja keine Frage und haben dann dafür als Wiedergutmachung für alle aus der Frage, die wir jetzt bekommen haben, direkt eine ganze Folge gemacht, weil wir beide fanden, die hatte so viel Potenzial. Ne? Das war eine Frage für einen Freund.
Mhm.
Und der hat von seinem Kind erzählt, das bei Freunden zum Spielen eingeladen war mit anschließend Abendessen. So weit, so gut. Das haben die ab und zu schon so gemacht. Und beim Abholen wurde er dann von dem Vater des Freundes darauf angesprochen, ob das Kind denn immer so nah am Wasser gebaut ist, weil es beim Abendessen wohl dazu kam, dass sein Kind zum Tellerleeressen aufgefordert wurde, wohl auch mehrfach, und das Kind sich dann daraufhin wohl so unter Druck gesetzt gefühlt hat, dass es dann Tränen in den Augen hatte. Und ja.
Und es ging, glaube ich, um einen 8-Jährigen, 9-Jährigen?
Um, ja, genau.
8, 9, um einen 9-Jährigen, also schon kein ganz kleines Kind.
Nicht mehr ganz klein, aber schon noch Grundschule.
Ja,
ne? Grundschulalter. Mhm. Ja, und dann die Frage, wie hättet ihr reagiert? Und wir waren beide erstmal schockiert. Als allererstes, weil Teller leer essen, da sind wir jetzt beide nicht. Also das.
Genau, wir sind beide kein Fan von Teller leer essen, aber abgesehen davon war ich am meisten geschockt davon, dass man ein Gastkind erzieht. Das war für mich so der Punkt, dass man nie und nimmer, wenn du ein Kind zu Gast hast, dass du an dem rumerziehst.
Ja.
Du schaust immer, also ich bin der Meinung, man schaut immer, dass sich dieses Kind wohlfühlt. Das
ja.
war so für mich der Hauptaufreger.
Ja, das fand ich auch. Also zum einen erstmal, ich wäre so wütend, glaube ich, geworden. Also erstmal wegen diesem Kommentar, also überhaupt, dass man mein Kind kommentiert, ne? Was soll denn das?
Mhm.
Und aber auch, dass es dann erstmal dazu kam. Ne? Also ich finde, wenn meine Tochter Freunde, also mein Sohn hat noch keine Freunde zu Besuch, aber wenn meine Tochter Freunde zu Besuch hat, dann dürfen die natürlich schon, also die sollen sich ja wohlfühlen bei mir. Bestimmte Regeln müssen sein, dass ich auch schon mal sage, hey, auf der Couch wird nicht gesprungen oder im Schlafzimmer wird nicht gespielt.
Mhm.
Das sage ich dann auch, das sage ich genauso zu denen, wie ich es zu meinem Kind sagen würde, jetzt nicht irgendwie gemein oder so, sondern mein Ansatz ist immer, ich inkludiere die Kinder in unseren Haushalt in dem Moment. Die sollen sich hier wohlfühlen, die sollen sich Teil, als ne, Teil der Gemeinschaft irgendwie fühlen. Die werden hier genauso behandelt. Also ja, ne, das ist dann die Frage, genauso behandelt. Aber weißt du, wie ich meine? Also die sollen sich einfach wohlfühlen.
Und du erklärst denen schon, was die Regeln sind. Das finde ich auch völlig legitim.
Ja, genau. Und dann ist eben die Frage, ne, wann, also Erziehungsregeln, die kann man ja jetzt nicht bei anderen Kindern anwenden. Also Regeln, die zu Hause gelten, nicht auf der Couch springen. Nicht an die Wände malen.
Ja, ich...
Nicht an die Wände malen?
Nee, ja klar, nicht an die Wände malen. Ich habe gerade ein Gesicht gezogen, weil ich nämlich finde, es gibt halt Regeln und Regeln.
Ja, das meine ich, genau.
Genau, also zum Beispiel, ich hatte immer so das Gefühl, ich muss die Kinder, die bei uns zu Gast sind, total schützen, weil wir waren, wie ich oft erwähne, eine große Truppe. Wenn du drei ungefähr fast gleich alte Kinder hast, die entwickeln so ein wirklich so ein Teamgeist irgendwie.
Hm.
Und die erzählen den Kindern, die kommen gern, bei uns machen wir das so und so und da. Und da gab es zum Beispiel diese heilige Regel bei uns als Familie, keiner fängt an zu essen, bevor nicht alle was zu essen haben. Wir sagen guten Appetit oder Mahlzeit und dann geht's los. Das hatte den Hintergrund, dass mein Mann und ich keine Lust hatten, ständig Brote zu streichen, während die ihre Brote wegfuttern und wir kommen nie zum Essen. Deswegen, jeder kriegt sein Brot, wir fangen gemeinsam an. So. Das ist jetzt keine Regel, die in Stein gemeißelt ist. Wenn jetzt ein Gastkind am Tisch sitzt und dann angefangen hat zu essen, dann haben meine Kinder gern gesagt, wir warten immer, bis wir Mahlzeit gesagt haben. Das war mir dann todespeinlich, weil das ist keine Regel, dass das Kind wissen muss.
Mhm.
Und dann habe ich immer versucht, das so ein bisschen zu überspielen und zu sagen, lass dir schmecken, guten Appetit. So. Und habe meinen Kindern danach erklärt, das ist was, was wir machen es aus dem und dem Grund. Erzieht es bitte nicht an Gastkindern rum. So, also das ist eine Regel, die bei uns gilt, aber die jetzt nicht notwendigerweise für Gastkinder gelten muss, weil das ja irgendwie keinen tiefen Sinn hat fürs Gastkind.
Ja, finde ich legitim. Ich kann mich jetzt nicht an, also es gab schon mal so eine Situation, wo ich dann eben gesagt habe, das ist schon okay, wir machen das so, andere machen das vielleicht nicht so und habe das dann auch direkt gesagt, also vor dem Kind und auch zu meinem Kind
ja.
Und habe dann gesagt, das ist schon in Ordnung, wir machen das anders, aber so und so ist hier Gast und das ist kein Problem, alles gut.
Mhm.
Ne? Und dann eben die Sachen wie nicht im Schlafzimmer spielen oder nicht auf der Couch springen, das...
Genau, das sind Regeln, die dann, brauchst du, weil du hast keine Lust auf Zeug in deinem Schlafzimmer und du hast keine Lust auf eine kaputte, durchgetanzte Couch.
Und also ich meine, einmal zum auch Teller leer essen, das finde ich eh, also das ist schon, weiß man das nicht heutzutage, dass man das nicht mehr macht? Also so im Sinne von ein gesundes Verhältnis zu Essen und auch zum Sättigungsgefühl aufbauen, dann hört man ja auf zu essen, wenn man satt ist.
Ja, also, keine Ahnung, wie das Leute leben.
Ich finde, Ausnahme, ja, wenn du beim Buffet bist und du haust dir den Teller voll oder das Kind haut sich den Teller voll und jetzt in einem Alter, wo es das auch einigermaßen einschätzen kann, jetzt nicht irgendwie mit 4 oder sowas, geil, alles lecker und rauf auf den Teller und so.
Aber du würdest einen 4-Jährigen auch nicht allein zum Buffet schicken.
Ja, genau. So. Also ne, in dem Moment, wo es das so alleine kann, haut sich den Teller voll. Wenn ich schon vorher sage, pass auf, nimm so viel, wie du auch schaffst, du kannst immer wieder gehen. Und dann wäre das vielleicht, ich sage vielleicht, eine Situation, wo ich dann sagen würde, iss das auf. Ich habe dir gesagt, du sollst nicht so viel nehmen. Du kannst immer wieder gehen. Es ist zu viel. Du kannst dir das aufteilen. Und wenn du das alles jetzt beim ersten Mal genommen hast, obwohl ich gesagt habe, geh zweimal, guck erstmal, wie viel Hunger du hast. Da musst du jetzt mal schauen, wie viel das ist und ein Gespür dafür entwickeln, dass das jetzt einfach zu viel war.
Ja, ich glaube, ich würde das nicht mal dann machen.
Ich würde jetzt nicht, guck mal, ich muss das jetzt einmal klarstellen, ich würde jetzt nicht warten und sagen, hier, du stehst jetzt erst auf, wenn alles aufgegessen ist. Aber einmal die Situation verdeutlichen von wegen, du hast dir zu viel genommen, obwohl du es hättest besser wissen können.
Ich habe es ja auch gesagt.
Ich habe es dir mehrfach gesagt. Und jetzt musst du mal lernen, oder ne, wie gesagt, ich würde das Kind nicht zwingen zum Aufessen. Aber mehrfach sagen, das war zu viel, jetzt hast du ein Konzept davon.
Ich glaube, ich würde, wenn es zum Beispiel so wäre, dass das Kind jetzt jede Menge Krams nimmt und dann nimmt der Bruder, kommt dann mit Nachtisch und dann sagt der große Bruder, oh, cooler Nachtisch, ich glaube, ich esse jetzt das nicht auf, was ich jetzt eben mir genommen habe, sondern ich gehe jetzt auch gleich Nachtisch holen, dann würde ich zum Beispiel echt eingreifen und sagen, Moment, Moment, hallo.
Ja.
Ich habe gesagt, nimm dir nicht so viel und das finde ich jetzt echt unfair, wenn du den halben Teller da stehen lässt und dann nochmal mit Nachtisch ankommst. Aber der ist schwierig, mit Aufessen ist immer schwierig, weil das wirklich ja auch individuell ist und man kann sich ja auch täuschen, wie sättigend ist was, irgendwie schmeckt es anders, als ich mir dachte, bla bla. Also es ist echt schwierig.
Ich meine ja in dem Kontext jetzt Buffet, weißt du?
Mhm.
Dann würde ich sagen, und wie gesagt, ich würde das Kind jetzt nicht zwingen. Geht ja auch gar nicht. Also festhalten oder das Essen rein oder was.
Ja.
Das geht ja gar nicht. Aber so in dem Kontext Buffet.
Mhm.
Bei uns zu Hause gilt, und das sagt meine Tochter ihren Freunden, wenn die da sind, wenn du satt bist, bist du satt.
Mhm.
Ne? Also weil ich habe immer gedacht, das ist einfach klar mittlerweile bei allen, dass man aufhört zu essen, wenn man satt ist.
Ja, ich glaube.
Und dann, ich meine, dann vielleicht, das ist ja auch ein bisschen... musst du gucken bei den Kindern, das ist ein bisschen individuell vielleicht, dann haben die nach 10 Minuten wieder Hunger. Aber auch das weißt du ja bei deinem eigenen Kind. Und dann sage ich auch manchmal, bist du dir sicher? Möchtest du kurz irgendwie 1-2 Minuten Pause machen, was trinken? Bist du wirklich satt? Wenn du satt bist, bist du satt, alles gut. Aber bei einem fremden Kind da anzufangen und zu sagen, mehrfach zu sagen, ob das Kind auf isst, das kann ich gar nicht nachvollziehen.
Nee, kann ich auch nicht. Aber ich glaube, in der Geschichte war es dann ja auch so, dass die Eltern das durchaus gecheckt haben irgendwann und die Mutter eingegriffen hat und gesagt hat,
Nee, der Vater hat eingegriffen. Der Vater hat dann gesagt, er hat dem Kind den Teller zu voll gemacht.
Okay.
Die Mutter hat gesagt, iss doch auf oder möchtest du aufessen? Bis der Vater dann gesagt hat, ich nehme an, wahrscheinlich hat er gemerkt, dem Kind ist das unangenehm und wollte dann die Situation entschärfen. Ne? Mhm. Aber trotzdem immer noch, also blöd von der Mutter, dass sie das sagt, weil sag das nicht, lass das Kind in Ruhe.
Ja.
Also wenn das satt ist, dann hört es schon auf. Und blöd von dem Vater, das so einzuordnen. Also weil offensichtlich, das Kind hat sich gefühlt. Ja, genau.
Not.
Mhm. Das hat sich unwohl gefühlt wegen was ihr hier kreiert habt. Diese Situation habt ihr geschaffen. Und dann zu sagen, das ist einfach...
Dein Kind ist komisch.
Ja, also unmöglich.
Ja.
Da wäre ich richtig sauer gewesen.
Ja, das war dann die Frage von einem Freund. Und wir haben eben gedacht, es geht ja dann eigentlich insgesamt um Gastfreundschaft. Wie geht man mit Gastkindern um etc.?
Ja, ich meine noch dazu, dürfte dein Kind dann da noch hin danach, nach so einer Situation? Also wenn da ein Elternteil vor dir steht und sagt, dein Kind hat fast geweint, was ist denn los mit dem oder der? Also würde ich sagen, ihr seid hier kein sicherer Haushalt für mein Kind. Das schauen wir erstmal. Da muss ich jetzt erstmal eine Nacht drüber schlafen. In meinem inneren Monolog würde ich dir nicht sagen. Ne?
Also ich habe auch viel über die Frage nachgedacht. Und für mich ist die Krux, dass das Kind 9 Jahre alt ist. Dass das hingebracht wird, ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass der Weg dorthin irgendwie gefährlich ist. Weil theoretisch könnte das Kind ja schon alleine zu dieser Familie gehen, mit 9 Jahren.
Ja, ich meine, jetzt hier in Düsseldorf ist ja auch eine große Stadt. Also dann können die vielleicht zur gleichen Schule gehen, aber der eine da,
der andere wird gebracht. Und deswegen hat derjenige, der das Kind gebracht hat, es überhaupt mitgekriegt. Ich habe mir überlegt, im Nachhinein haben meine Kinder oft auch so Dinge erzählt, die ihnen nicht ganz geheuer waren. Auch mit Essen. Ich weiß noch, Sohn 2 musste mal rheinischen Sauerbraten essen, was in so einer österreichischen Familie wirklich nichts ist, was man haben will und gewohnt ist. Das hat er überstanden. Er hat auch in dieser Familie beigebracht gekriegt, wie man mit Messer und Gabel isst, weil wir haben immer so eher aufs Praktische geachtet, dass nicht gekleckert wird und man hat nur mit Gabel gegessen. Das fand mein Sohn schon ein bisschen komisch, aber ich war nicht dabei. Und ich weiß nur, dass mein Sohn da immer wieder hin wollte, weil er einfach das Setting dort sehr geschätzt hat. Der Freund war ein viel jüngeres Kind. Die Eltern waren im Prinzip sehr entspannt. Es gab Computerspiele ohne Ende und er hätte sich nie verbieten lassen, dahin zu gehen. Weil auch wenn ich jetzt Angst gehabt hätte, oh, das arme Kind muss Sauerbraten essen und mag das vielleicht nicht. Und es wird gegängelt, weil es nicht so cool mit Messer und Gabel essen kann. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Und deswegen ist er weiter dorthin gegangen. Das war so in meinem Hinterkopf.
Ich würde das aber nicht vergleichen. Also was zu essen, was man nicht mag und irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise, das ist ja auch, das kann ja immer mal wieder passieren. Das ist ja auch im Leben. Manche Dinge magst du, manche nicht. Aber jetzt da bei diesem Abendessen, das war ja was Erzieherisches. Ne? Wie du schon gesagt hast, du kannst ja jetzt nicht fremder Leuts Kinder erziehen. Und ich finde, das ist nicht das Gleiche. Also für mich ist das eins dieser Kernsachen, dass ich meinen Kindern beibringe, ich höre auf meinen Körper. Mhm. Ne, das ist in der Benjamin-Blümchen-Folge wird das schon thematisiert. Wenn du satt bist, bist du satt und wenn du müde bist, dann schläfst du.
Mhm.
Und gegen diesen Kerngedanken gegenzuerziehen, das finde ich schon doll. Ich würde mich fragen, okay, wenn die erstmal also solche Ansichten in Anführungsstrichen, ich weiß, das ist jetzt nicht das Schlimmste der Welt, das ist mir klar.
Aber du traust denen einfach nicht über den Weg.
Ich würde halt denken, was machen die dann noch? Also in welcher Form erziehen die mein Kind dann noch gegen etwas, was ich gar nicht will? Weißt du? Und gerade sowas auch mit dem Essen. Es gibt ja manche Kommentare, das sagt jetzt mal einer, und davor kann man sein Kind nicht schützen, ich weiß das. Aber dann sagt mal jemand was blöd, vielleicht auch mit Aussehen oder Gewicht.
Mhm.
Und das kann wirklich jahrelang hängen bleiben. Und ich hätte Sorge, dass wenn es schon sowas ist von wegen, ist den Teller leer. Wie gesagt, ich weiß, das ist nicht das Schlimmste der Welt, das ist mir klar. Aber wir haben jetzt die Frage und reden darüber.
Mhm.
Da würde ich einfach ein ungutes Gefühl haben, mein Kind dahin zu schicken, wenn ich denke, also es ist hier quasi, wie soll ich sagen?
Nicht sicher.
Ja, jetzt nicht im Sinne von nicht in Gefahr, aber im Sinne von einfach behüte. Ich kann es irgendwie nicht so in Worte fassen.
Ja.
Und auch, das muss ich auch sagen, ich glaube jetzt, das ist wieder ein kleiner Generationenkonflikt vielleicht, weil ich bin da ja noch gar nicht. Also mein Kind, meine Tochter da, wo die hingeht, das sind jetzt immer die gleichen 3 Haushalte eigentlich. Und die kenne ich seit Jahren. Und weißt du, weiß ja, auch, wie die da sind und so. Und ich bin jetzt noch nicht in der Situation, was ja wahrscheinlich kommt mit der Schule, dann bist du ja nicht mehr so involviert mit den Eltern. Ja. Nehme ich mal an, ich weiß es nicht. Und du blickst zurück.
Genau, ich blick zurück und ich sehe auch, dass sich die Zeiten wirklich geändert haben, weil meine Kindergartenkinder waren ja schon nur bis 12 Uhr irgendwas im Kindergarten. Das heißt, bereits meine 3-, 4-, 5-, 6-Jährigen sind in andere Haushalte gegangen, ohne dass ich dabei war.
Ja, das ist auch, also meine Tochter bleibt da auch alleine, seit die so, ich glaube, das hatten wir angefangen so mit 3,5 ja. in den Dreh, so um den Dreh.
Aber es war normaler und öfter, weil dadurch, dass du ja wirklich jeden Nachmittag frei gehabt hast, du bist ja nicht um 3:30 aus der Kita nach Hause gekommen. Also ich glaube, wenn mein Kind um 3:30 nach Hause kommt, dann wäre ich nicht mehr so viel Programm anbieten. Dann wäre ich eigentlich schon ganz happy mit dem, dass wir jetzt zu Hause sind. Das ist für mich die Krux an dieser Geschichte. Der Vater hat es mitgekriegt und der muss jetzt darauf reagieren.
Ja.
Und es geht eigentlich um 2 Leute. Es geht um den Vater, um das Verhältnis des Vaters zu dieser anderen Familie und es geht um seinen Sohn. Und das sind 2 verschiedene Dinge eigentlich, weil er weiß nicht, wie sein Sohn reagiert hätte, wenn er es nicht mitgekriegt hätte, weißt? Angenommen, der Vater hätte nichts erzählt, also der Gastvater hätte nichts gesagt. Der Vater holt seinen Sohn ab. Der Sohn kommt zufrieden nach Hause, verdrängt es mit dem Weinen. Ja. Keiner weiß irgendwas.
Ja.
Dann ist es, glaube ich, wirklich wichtig, dass du auf dein Kind hörst. Und wenn das Kind das nächste Mal sagt, ich mag bitte vor dem Abendessen abgeholt werden, dann wäre es vielleicht Zeit zu fragen, warum?
Ja.
So.
Ja, also ich meine, gut, ne, genau, mit 9 kann man dann auch schon mehr mit dem Kind sprechen. Ja. Also wie gesagt, ich kann ja auch, das ist jetzt gar nicht viele Jahre so im Altersabstand, aber manchmal macht das ja schon noch viel aus, ne? Und dann kann ich mir immer schlecht vorstellen, wie viel dann so schon so möglich ist.
Ja.
Weißt du, ich meine, ich kann auch mit meiner Tochter sprechen und die sagt mir was Blödes oder so, aber so nochmal in einer anderen Reife. Also ich rede ja jetzt auch so vom Jetzt, ne? Also von einem 5-, 6-jährigen Kind dann.
Ja, aber ich glaube, bei mir ist es nicht viel besser mit der Vorstellungskraft, weil ich kann jetzt auch nicht genau sagen, wie meine Kinder mit 9 Jahren drauf waren. Ich habe in der Nachschau das Gefühl, die hätten sich nichts verbieten lassen. Also mein Sohn 2 wäre immer super gern, egal was für ekliges Essen dort gibt. Und der Sauerbraten war nicht eklig, er war nur ungewohnt. Er hat es geliebt, zu diesem Freund zu gehen, weil es so ein anderes Setting war. Weißt, so ein gemütliches Erwachsenen-Zuhause. Der Freund war der jüngste Sohn. Es war einfach alles so ruhig und er durfte alles haben und es gab genug Raum und bei uns war es halt wuselig, weil so ein 2 ist der mittlere von diesen 3 Großen und musste sich immer alles mit allen teilen. Also der hat es dort geliebt, der hätte da wirklich viel in Kauf genommen, dorthin zu gehen.
Ich könnte mir vorstellen, dass ich traurig wäre, wenn meine Tochter später immer nur woanders sein möchte und nicht bei uns. Also ich möchte
das ist
schon,
auch schrecklich, das mochte ich nicht gerne, aber ich habe es halt akzeptiert.
Ich möchte schon der Haushalt dann sein, wo meine Kinder mit ihren Freunden so abhängen. Weißt du, wo das ist auch so ein Safe Space.
Ja.
Jetzt nicht, weil die da alles dürfen oder so, sondern einfach ein
ja, weil du Anteil Setting haben möchtest.
Ja, und auch so ein Setting, wo man irgendwie sein kann. Also ich kenne das von der Familie von meinem Mann. Es sind auch viele, viele Kinder immer gewesen. Und das war immer das Haus, wo alle hingegangen sind. Es waren immer alle willkommen. Und das möchte ich auch, das möchte ich meiner Tochter auch beibringen. Weißt du, es sind immer alle Leute willkommen und gerne, gerne, gerne. Und jetzt gleichzeitig kann ich das gar nicht so leben, weil, wie halte ich das vage? Weil ich nachbarschaftlich in einer Situation bin, wo manchmal Kinder zu Besuch kommen wollen, wo ich mir denke, das passt mir jetzt aber nicht. Also ich schwanke gerade zwischen, gerne, es sind alle immer herzlich willkommen und aber auch...
Es gibt Grenzen.
Es ist mein Zuhause. Und da will ich jetzt nicht die Türen immer ständig offen haben, nur weil die jetzt gerade klingeln und es denen gerade passt. Vielleicht passt es mir gerade nicht.
Ich muss mal schnell einwerfen, dass ich dadurch, dass dann der letzte Sohn diesen Abstand hatte zu den anderen, da hatte ich das dann, dass da ganz viele Freunde von ihm kamen und die Küche stundenlang belegt haben, weil sie irgendwelche super aufwendigen Kuchen gebacken haben und so. Also irgendwie im Leben mischt sich das alles durch. Ich fand es dann auch lustig, dass ich dann praktisch dieses Haus bin, wo die Kinder gern hinkommen, weil mein letzter Sohn derjenige ist, der über ein leeres Haus und gute Ressourcen und einfach Zeit und entspannte Eltern verfügt. Also das mischt sich alles durch.
Ja, aber was machst du denn, um mal dabei zu bleiben, ne?
Ja.
Der ungebetene Gast.
Der ungebetene Gast.
Ja, also weil, wenn die Nachbarskinder dann klingeln, dann sage ich halt manchmal nein. Also aus verschiedenen Gründen. Also ich meine, ich muss auch sagen, aus Gründen, weil dann kommen die zu zweit und das kleinere Kind, die hat halt auch schon Dinge bei uns kaputt gemacht oder die nimmt Spielzeuge mit und das soll sie nicht. Und dann merken wir Tage später, es fehlt irgendwas oder sie klingelt Tage später, weil sie irgendwas mitgenommen hat und so. Es ist immer anstrengend für mich, wenn die da ist.
Umso wichtiger ist, dass du damit so umgehst, dass du auf Dauer da wohnen kannst.
Ja, genau. Das ist ja das Problem, weil ich möchte auf keinen Fall irgendwie
den Rest deines Lebens immer die Tür aufmachen und genervt sein.
Ja, oder auch, dass es dann unangenehm ist, wenn man die Eltern dann trifft auf dem Flur. Aber ich denke mir halt, ey, du hast halt schon einige Sachen hier kaputt gemacht. Ich habe die Sachen anders arrangiert im Regal, damit sie an bestimmte Dinge nicht drankommt.
Sehr vernünftig.
Aber ich finde, das muss ich nicht machen.
Doch, das finde ich, also so einen gewissen Selbstschutz.
Ja, aber ich will nicht mein Zuhause so arrangieren, dass wenn jemand kommt, den ich nicht da haben will, und das ist so gemein, weil das ist ein Kind, weißt du, das, ich habe da so richtig Skrupel. Aber gleichzeitig finde ich stressig, weil vor allem auch, das ist auch so zum Thema so erzieherische Maßnahmen, ich glaube, dieses Kind darf halt viel mehr zu Hause, als meine Kinder dürfen. Also einfach schon die Schere habe ich weggenommen, wenn die kommt. Weil die halt Dinge kaputt schneidet.
Ja,
und ich muss dann manchmal sagen, oder auch, das Kind ist halt noch mal älter auch als mein Sohn. Und dann ist sie auch manchmal einfach gemein zu dem. Und ich treffe mich, wenn ich mich mit seinem Freund oder der hat schon ein paar Freunde, wenn ich mich mit denen treffe und den Eltern, dann sind wir zusammen. Weil die in einem Alter sind, wo die jetzt nicht Dinge alleine klären können.
Ja.
Weißt du? Die sind halt sehr klein. Und dann ist man dabei und dann muss man auch sagen, nein, du bockst mir jetzt nicht. So, nein, das wird nicht gehauen. Oder nein, das irgendwie, ne, guck mal, nimm ihm das jetzt nicht weg. Da muss man ja schon noch ein bisschen intervenieren.
Und zwar als Team, da hast du ja dann die anderen Eltern auch dabei.
Ja, genau.
Dabei.
Ne, genau. Also entweder sagt man halt, nein, mach das nicht. Oder die andere Elternteil sagt das irgendwie. Und dieses Kind kommt dann halt rüber zu uns. Und dann muss ich sagen, nimm ihm das nicht weg.
Ja.
Oder nein, oder weißt du, und das will ich nicht leisten, das muss ich aber irgendwie, weil am Ende ist es ja noch mein Zuhause und mein Kind, auf das ich auch achten muss.
Also grundsätzlich, wenn wir jetzt zum Thema Gastfreundschaft uns das überlegen, ich finde, Gastfreundschaft ist schon irgendwie was Heiliges.
Ja.
Wenn jemand kommt, dann sollte man sich bewusst sein, dass der in einer verletzlichen Position ist. So, Punkt 1. Aber es heißt nicht, dass du für Hinz und Kunst dein Haus öffnen musst. So mache ich das auch nicht. Also ich bin zum Beispiel teilweise, glaube ich, mega unhöflich, weil wenn bei mir jemand an der Haustür klingelt und ich mache die Tür auf, dann bleibe ich in der Tür stehen, kläre das in der Tür und sage nicht zu jedem, magst du nicht reinkommen?
Ja, aber was, wenn der gerade aus Bayern kommt?
Wenn er gerade aus Bayern kommt und mein bester Freund ist, dann sage ich, Moment, ich muss es jetzt klären, ich schreibe jetzt noch eine Mail, setze ich in die Küche, alles gut. Das ist mein Freund. Aber wenn jetzt der Nachbar kommt, wir hatten lange Jahre so ein altes Ehepaar, das wirklich schwierig war. Sie war sehr dement, er war sehr gequält deswegen. Und er hat deutlich Anschluss gesucht. Die waren sehr, sehr alt und waren irgendwie arm dran. Und der kam dann immer mal gern an die Tür, hat mir irgendwas gebracht, hat irgendwas getan und hätte es wahrscheinlich liebend gern gehabt, wenn ich gesagt hätte, wollen Sie nicht reinkommen, ich mache Ihnen einen Kaffee. Das habe ich nie gemacht, weil ich diese Nähe nicht wollte zu diesen Menschen. Ich bin zu denen nett und ich mache die Tür auf und ich rede an der Tür, aber ich bin unhöflicherweise nicht bereit, ihn in mein Haus zu lassen. Und das fand ich echt okay.
Ja, jetzt habe ich die Tür ja schon geöffnet.
Ja, das ist wie man da zurückrudert.
Also das ist mit dem älteren Kind von den Nachbarskindern kein Problem. Die darf immer rüberkommen. Alles easy. Weil damit habe ich keinen Stress.
Ja.
Ne? Die beiden Kinder spielen zusammen, aber es sind die beiden kleinen.
Ja.
Und die kommen halt nur im Zweierpack. Und du kannst ja auch, ja, total. Und du kannst ja auch nicht dem einen Kind sagen, komm rein,
du
kommst. Du nicht. Ja, und gleichzeitig möchte ich auch meiner Tochter beibringen, deine Freunde sind hier willkommen. Klar, natürlich. Bring sie her, alles gut.
Ganz schwierig.
Ja. Also, weil das will ich ihr schon beibringen, so als Grundkonzept
als Wert,
auch wieder, ne? Als Wert einfach. Weil ich finde das schon, ich möchte das auch so leben.
Ach, Mist.
Ja, ich weiß nicht, also du, dann wie gesagt, in der Situation war ich bisher noch nicht. Alle Kinder sonst, die bei uns sind, also auch aus der Kita, die mag ich alle. Ich habe teilweise, lade ich mir die schon ein, damit ich in Ruhe putzen kann.
Ja.
dann werden die immer abgeholt und war alles gut. Ich sag, du, guck dir meine Küche an, guck dir hier die Wohnung an. Die haben gespielt, ich habe mein Ding gemacht, ja. War sehr gut. Vielen ja. Dank, gerne wieder.
Mhm.
Oder auch ein Kind, eine Freundin von meiner Tochter, die mag den gleichen Pizzabelag wie ich. Mhm. Sonst niemand bei uns in der Familie, aber diese Freundin. Und dann sage ich immer, pass auf, ich habe da bald wieder Lust drauf, dann kommst du aber vorbei, ja. Oder dass ich das mit dir essen ja. kann. Die lade ich mir schon gerne ein. Aber ich denke schon, bestimmt kommen irgendwann Freunde und dann sage ich, klar, alle zu uns, gerne, gerne, gerne. Mhm. Wir sind das Haus, wo ihr euch trefft, die ich aber bestimmt nicht leiden kann. Mhm. Du hattest 4 Kinder.
Ja.
Ich kann mir nur vorstellen, dass es irgendjemanden gab, den oder die du nicht mochtest.
Ich glaube tatsächlich nicht unbedingt. Freunde meiner Kinder.
Das musst du sagen, die hören ja jetzt zu.
Genau, es muss ich sagen, weil die hören zu. Nee. Aber ich habe wirklich so eine Begeisterung für Menschen, die in unser Haus kommen. Das ist, weiß nicht. Und vielleicht als die kleiner waren. Ich glaube wirklich, wenn die größer sind, dann suchen deine Kinder ja die Freunde aus. Und da du deine Kinder magst, passt es meistens irgendwie gut. Und das Anstrengende waren wirklich so Phasen, wenn so Kindergartenkinder kamen, die einfach die Grenzen nicht so kapiert haben. Zum Beispiel als Kindergartenfreunde von unserem jüngsten Sohn da waren, dann waren die so fasziniert von den Zimmern der größeren Kinder und sind da teilweise einfach rein und haben da rumgewurschtelt und du hattest alle Hände voll zu tun, zu sagen, das ist das Zimmer von XY, da gehst du nicht rein. So. Also das fand ich schon auch anstrengend, aber das akzeptiert man dann halt irgendwie so. Ich werde nie vergessen, es gab eine geniale Verabredung, wo ich so froh war, als sie vorbei war, weil die haben dann beschlossen, das Waldschattenspiel zu spielen und das Mädel kam total nass an. Und ich musste irgendwas Kuscheliges, Warmes zum Anziehen geben und habe beschlossen, ich gebe ihr diesen komischen Polyester-Onesie.
Warte, stopp. Ja. Weil das Waldschattenspiel Wasser...
Ich erkläre es gleich. Okay. Also, das Mädel kam im Regen an. Es war sehr, sehr nass. Es brauchte was anzuziehen. Wir hatten nicht richtig was. Ich habe beschlossen, Karnevalkostüm aus Polyester, dieses Bärenkostüm soll sie anziehen. Das ist warm und kuschelig. Dann... ist mein Sohn draufgekommen, wir spielen das Waldschattenspiel. Das Waldschattenspiel ist, dass du Kerzen auf einem Spielbrett rumschiebst und da sind so Bäume aufgestellt und die werfen Schatten und du darfst nicht aus dem Schatten. Echte Kerzen.
Andere Generation.
Genau. Und als ich dann erkannt habe, sie spielen jetzt dieses Waldschattenspiel mit diesem Polyesteranzug. Ich war sehr nervös. Ich war sehr froh, dass dieses bescheuerte Waldschattenspiel vorbei war. Und keiner abgefackelt ist.
Ich wusste, ich stell mir vor, du bringst dein Kind irgendwo hin und dann holst du das ab und dann sitzt das da als Bär und alle anderen tun so, als wäre nichts.
Nee, das Kind ist, das war sehr sportlich und ist im Regen gelaufen, ganz allein. Sie ist auch wieder alleine nach Hause gelaufen.
Als Bär?
Ich glaube, dann hat sie wieder ihre nassen Klamotten angehabt oder die waren dann inzwischen trocken, keine Ahnung. Es war ein oranges Tigerkostüm, glaube ich sogar. Also legendäre Zeiten, lang vergangene Zeiten, stressige Zeiten. Waldschattenspiel mit Polyesterkostüm.
Ich weiß, meine Mutter erzählt gerne, dass es in der Grundschule bei mir ein Kind gab, was sie überhaupt nicht mochte. Und die haben aber gegenüber von uns gewohnt und die war dann manchmal auch zum Spielen bei uns. Und jetzt im Nachhinein, also... Ich habe schon gemerkt, irgendwie bei denen zu Hause war es anders. Mhm. Das war mir schon klar. Jetzt so als Erwachsen würde ich sagen, die waren ein bisschen assi.
Mhm.
Aber die war halt, also meine Mutter fand die ultra nervig und die hat das einfach ausgehalten, bis die umgezogen sind. Und jetzt, wenn ich halt als Erwachsen oder vor allem als Mutter dann nochmal mich erinnere an diese Zeit, denke ich mir, ja, oh mein Gott, die war wirklich ultra nervig. Und ich weiß nicht, ob ich da nicht auch Ausreden gefunden hätte, warum es heute nicht geht.
Ja, ja, vor allem wäre das nur eine gewesen. Ich finde, bei dir ist echt die Problematik mit diesen 2 Kindern, wovon das größere Kind gut befreundet ist mit deiner älteren Tochter und
ja.
Das zweite Kind nicht zu deinem zweiten Kind passt. Also das ist schwierig.
Ich glaube, ich werde da auch keine Lösung finden, aber manchmal tut das gut, das einfach mal zu sagen.
Ja, ne? Und zu hören, deine Tür, du bist die Herrin über die Zugbrücke.
Ja, dann hatten wir in der letzten Folge keine Frage und haben jetzt richtig geliefert, oder?
Ja.
Wenn ihr auch eine Frage habt für eine Freundin, für einen Freund, für eine Tante, für einen Onkel, wie auch immer, schickt uns die auch gerne per Sprachnachricht. Bei Instagram findet ihr uns donkhaumimutti.podcast. Und da kann man ja auch Sprachnachrichten schicken. Das wäre vielleicht auch, dann können wir die mal abspielen. Das wäre auch ganz cool.
Fände ich auch gut.
Bewertet uns überall, wo ihr den Podcast hört. Schickt uns nette Nachrichten, so wie Anna. Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Don't Call Me Mutti ist eine Produktion der Libelle Verlags GmbH in Zusammenarbeit mit Castcrew Audio- und Podcast-Produktion.